Ja, wir lesen ja fortwährend jetzt das Johannesevangelium und heute ist das vierte Kapitel dran. Und ich möchte heute auch mit einem Zeugnis beginnen. So wie wir die Lobpreiszeit mit einem Zeugnis begonnen haben, habe ich mir überlegt, werde ich auch zu Beginn ja etwas erzählen. Vor ein paar Wochen, vom 22. August bis zum 26. August, hatte ich mich aufgemacht, um unsere Tochter in der Schweiz zu besuchen. Dazu muss ich erzählen, unsere Tochter, die Walli, hatte einen sehr schweren Motorradunfall. Das war am 21. Juli. Sie ist dabei fast zu Tode gekommen. Also es war ganz krass. Sie ist als, mein Schwiegersohn ist gefahren und sie saß hinten drauf vom Gepäckträger. Sie sind, wollten einen Gegenstand ausweichen, sind dann um nicht in den Gegenverkehr zu kommen, die Böschung runter. Meinem Schwiegersohn ist nichts passiert, aber meiner Tochter ist halt sehr viel passiert. Also sie hat schon nicht mehr geatmet und hat aber große Bewahrung erfahren. Also im Gegenverkehr war eine Krankenschwester, die hatte das gleich gemerkt und ist ausgestiegen, hat meine Tochter dann gelagert. Sie ist auch nicht frontal aufgekommen, sondern seitlich. Wenn sie frontal aufgekommen wäre, wäre sie jetzt schon beim Herrn. Die Polizei war gleich in der Nähe, die konnte gleich kommen. Sie ist dann auch mit dem Hubschrauber gleich ins Inselspital nach Bern gefahren worden. Da sind sie gleich an der Lunge operiert worden. Und um es ein bisschen abzukürzen, also sie hat viele Verletzungen, also sie hat ähnliche Verletzungen wie die Lady Di gehabt, die ja daran gestorben ist. Und wir haben große Bewahrung erlebt, also sie ist von diesem schweren Unfall halt bewahrt worden, hat aber etliche Wirbelbrüche, Rippenbrüche, Schlüsselbeinbruch, die Lunge wurde zweimal operiert, hat viel Blut verloren. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ne, wie mir als Mutter und als Eltern und ja, allen, wie betroffen wir waren und wie traurig und also fassungslos. Ich wäre sofort eigentlich auch gerne hingefahren, lag dann auch im Koma. Mein Mann ist dann hingefahren und wie gesagt, ich habe es jetzt vor ein paar Wochen vom 22.8. bis 26.8. geschafft, um mich da aufzumachen zu meiner Tochter. Und das fiel mir auch nicht so leicht. Also ich bin da mit dem Zug hin und ich hatte mir ein Zimmer genommen auf diesem Krankenhausgelände. Ich muss dazu sagen, ich fahre auch nicht gerne weg und war ich nun auch allein unterwegs mit Gepäck und so. Und naja, Zugreise ging dann noch, aber dann wusste ich, da holte mich jetzt keiner ab, sondern musste also den richtigen Bus finden. Bern ist die Hauptstadt von der Schweiz, musste diese richtige Busstation finden, die richtige Richtung und dann auch die Straße und so. Und dann hatte ich ja auch so diese Beklommenheit und auch diese Trauer auch um meine Tochter und so mit mir. Und ich muss echt sagen, dann war es mir auch noch echt, fiel es mir auch noch ein, ja Mensch, du kannst ja gar nicht mit Euro bezahlen in der Schweiz, ne? Du musst ja auch diese Franken da haben. Und da hatte mir Roman noch zu guter Letzt, Gott sei Dank, einen 10-Franken-Schein zugesteckt, sonst hätte ich gar kein Geld gehabt. Und dann dachte ich aber auch, Mensch, hoffentlich nimmt der Automat diesen Schein überhaupt an und so. Naja, und ich bin dann also ausgestiegen aus dem Zug, war da und dann fragte ich mich schon, ja, in welche Richtung musste denn jetzt? Wo ist denn jetzt diese Bushaltestelle? Ist das eher in die Linke, wo die ganzen Leute die Leute hinströmen oder ist es auf der anderen Seite? Da strömten aber genauso viele Leute hin. Dann habe ich jemanden gefragt. Hatte im Zug vor mir gesessen und die war auch sehr freundlich und sagte, ja, ich schau mal. Und dann hat sie für mich gefragt, Ich muss dazu sagen, ich kann die Schweizer auch immer nicht so ganz so gut verstehen. Also ich höre sowieso nicht so gut. Naja, und deshalb, es kam noch dazu. Aber sie war bemüht, sie hat das dann rausgefunden, hat mir bei meinem Gepäck geholfen. Und dann wollte ich mich eigentlich schon bedanken, so dafür, für ihre Hilfe und so. Wollte dann auch alleine dann weiter. Aber die ist bei mir geblieben. Die ist die ganze Zeit mir gefolgt. Also das war unglaublich, wie hilfsbereit sie war. Hat dann meinen Koffer gezogen und hat rausgekriegt, wo denn jetzt mein Bus nun abgefahren ist, auch von welcher Richtung, wir waren immer verkehrt. Dann hat sie mir eine Fahrkarte gezogen und hat sie mir in die Hand gedrückt und hat sich verabschiedet. Und ich war nur, ich habe nur gedacht, boah, das war ja genial, ne? Also ich bin da so vom Herrn, von so einem Engel geleitet worden durch die Massen und habe sogar auch eine Fahrkarte jetzt geschenkt bekommen und ja, habe mich dann in den Bus gesetzt, kam an, habe auch die Straße gefunden und meine Unterkunft. Wir hatten eine sehr gute Zeit, Walli und ich haben viel Zeit miteinander verbracht, waren sogar im Park spazieren zusammen. Naja, und dann ging es ja wieder auf die Rückfahrt zu. Ich wieder mit meinem ganzen Gepäck und so hin zur Bushaltestelle, dachte wieder, oh Mann, hast du jetzt eigentlich noch genügend Franken dabei, damit du auch diesen Fahrkartenschalter dann füttern kannst und so. Und dann komme ich da hin, ist dieser Fahrkartenautomat auf und ein Techniker ist davor. Und er fragt mich dann, sagt dann zu mir, ja, wollen Sie eine Fahrkarte haben? Hier im Automaten ist zurzeit nicht möglich, aber ich schenke Ihnen eine. Und dann hatte ich schon wieder eine Fahrkarte geschenkt, in der Schweiz, ne? Und da habe ich so gedacht, nee, also das ist ja nun kein Zufall, ne? Es ist mir in meinem ganzen Leben noch nie eine Fahrkarte geschenkt worden. Und dann gleich zweimal hintereinander, als ich erst einer meiner Töchter erzählt habe, die sagte auch, Mama, wie sahst du denn aus? Dass man ne? Ich sah ganz normal aus, ne? Also, und es ging mir so durchs Herz, ich musste echt weinen, ne? Weil ich irgendwie so dachte, Mensch, da hat der Herr mir, der weiß ganz genau, wie mir zumute war, ne? Und hat mir einfach so, ja, durch diese beiden Fahrkarten, diese unerwarteten Geschenke, auch so kleine Freuden, ne? Wie du erzählt hast, Christina, aber mir so gezeigt, hier, Mensch, ich bin bei dir, ne? Ich leite dich und ich führe dich, du brauchst keine Sorgen dir machen. Und ich hatte wirklich so ein Gefühl wie so ein gerade gestilltes Kind. Ich glaube, das gibt es auch in einem Lobpreislied, ne? Und auch im Psalm. Und ich fühlte mich so satt und zufrieden. Und ich hatte einfach so den Eindruck, ja, Gott hatte meine Seele satt gemacht. Und heute wird es nun in unserer Geschichte auch darum gehen, wie Jesus einer Frau Wasser verspricht, von dem sie nie wieder Durst bekommen wird. Auch ihre Seele wird gestillt werden. Wir hören nun aus dem Kapitel 4 des Johannesevangeliums die Verse 5 bis 42. Also Jesus ist unterwegs, jetzt wieder zurück nach Galiläa, er war ja in Judäa, in Jerusalem, und er reist jetzt mit seinen Jüngern durch Samaria. Und da setzen wir an. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber: Es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch: Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau: Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Ja, das war jetzt ein langer Text, aber ich finde es einfach eine tolle Geschichte, immer wieder zu hören, die Frau am Jakobsbrunnen. Und ist das nicht eine wunderbare Vorstellung, ein ergreifendes Bild? Ich bin da ganz mit Jesus allein an einem Brunnen. Die Jünger sind in die Stadt gegangen, um Essen zu besorgen. Die Frau schenkt ihm eine Kelle Wasser und er spricht davon, dass er noch besseres Wasser habe. Sie solle ihn bitten, dann bekäme sie Wasser, das in einem zu einer Quelle des Wassers werde, das in das ewige Leben quillt. Was soll das bedeuten? Das lebendige Wasser steht für ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, mit Jesus an der Seite. Und ich finde es immer wieder faszinierend zu hören, wie Jesus die Frau mit ein paar Sätzen für sich gewinnen kann. Als sie nach dem Dialog versteht, wer dieser Fremde am Brunnen ist und was es mit seiner Botschaft auf sich hat, traut sie sich ins Dorf Sychar. Sie rennt und berichtet allen davon, ungeachtet dessen, wer sie eigentlich ist und was sie eigentlich für einen Stand, was sie für einen Ruf im Ort hat. Sie wird ja nicht das größte Ansehen in der Gesellschaft gehabt haben, wenn sie 5-mal verheiratet gewesen ist und mit dem 6. so zusammengelebt hat. Und wer um die Mittagszeit, es war um die 6. Stunde, zum Wasserschöpfen damals gegangen ist, musste ja die stärkste Hitze in Kauf nehmen. Das taten nur Leute, die am Rande der Gesellschaft lebten, um die anderen ja nicht zu treffen. Sie fühlte sich nicht erwünscht. Wahrscheinlich fühlte sie sich abgelehnt. Auch wenn die Jünger dabei gewesen wären, hätte sie sich möglicherweise zurückgezogen, weil sie spürte, dass sie sie ablehnten. Mit einer Frau unterhielt man sich nicht. Und schon gar nicht so wie mit einem Gelehrten über theologische Dinge. Die Jünger hätten sie abgelehnt, weil sie eine Samariterin war. Zu der Zeit hatten Juden und Samariter keine Gemeinschaft miteinander. Sie waren Feinde. Und es geht ja im Gespräch bei ihnen um die richtige Anbetungsstätte. Die Juden meinten, der Tempel in Jerusalem sei es. Die Samariter meinten, nein, auf dem Berg Gerazin sei die wahre Anbetungsstätte. Also die Jünger hätten einen Bogen um sie gemacht, auch ohne von ihrem sozialen Status zu wissen. Und kennt ihr das auch, dass ihr das Gefühl habt, nicht willkommen zu sein, dass Leute einen Bogen um euch machen? Irgendwie ist da so eine komische Stimmung, kann es nicht so richtig fassen, aber da ist so das Gefühl, dass du nicht ganz erwünscht bist. Vielleicht hat dir der andere nur die Hand gegeben, den anderen aber hat er nur herzlich in den Arm genommen. Mag er dich vielleicht nicht? Fühlst du dich abgelehnt? Oder da ist eine Feier, alle wichtigen Personen werden persönlich angesprochen, du hast auch eine Menge gemacht, nur deiner wird nicht genannt. Es kann sein, dass du mit den Schultern zuckst und sagst, ach, ist ja nicht so schlimm, hat der Referent vergessen. Aber ich höre immer wieder von Leuten, die aus der Kirche ausgetreten sind, weil der Pastor sie bei der Trauerfeier nicht erwähnt hat. Weißt du, über Ablehnung spricht man ja nicht. Niemand wird auf einer Party sagen, hier, hört mal zu, ich fühle mich gerade abgelehnt. Obwohl es vielleicht deinem Namen, deinen Nachbarn auch so geht. Man wird eher von unverfänglichen Dingen erzählen, zum Beispiel von Autos oder vom Urlaub, aber von Ablehnung, nein, davon spricht man nicht. Jesus hat die Frau angenommen. Er spricht mit ihr, obwohl zu der Zeit Juden und Samariter keine Gemeinschaft miteinander hatten. Sie waren Feinde. Dann bittet er sie um etwas, sie möge ihm zu trinken geben. Das heißt, er nimmt ihren Dienst in Anspruch, tritt zu ihr in Beziehung. Er nimmt Hilfe an. Ist ja gar nicht so cool, ne? Drittens, er unterhält sich mit ihr auf Augenhöhe, antwortet auf ihre Fragen. Es entwickelt sich ein richtiger Dialog und der hat es ja in sich. Es geht um die religiöse Praxis, um die rechte Anbetung, um das ewige Leben und gibt sich ihr als den Messias, den Christus zu erkennen. Das hat er ja nur wenigen Leuten vor der Kreuzigung offenbart. Und viertens, das Gespräch hat neben dem intellektuellen Anspruch persönliche Tiefe. Es geht nicht nur um das Wetter, sondern er weiß ihre persönliche Geschichte und was sie eigentlich für ein Schicksal zu tragen hat. Und obwohl er sie kennt, weist er sie nicht ab. Im Gegenteil, er nimmt sie ernst, obwohl zu der Zeit eine Frau ja nicht viel galt. Und wie gesagt, sie wird ja nicht das größte Ansehen in der Gesellschaft gehabt haben. 5 Männer hat sie gehabt und mit dem 6. hat sie nur so zusammengelebt. Wer um die Mittagszeit, es war ja um die 6. Stunde zum Wasserschöpfen damals gegangen ist, musste die stärkste Hitze in Kauf nehmen. Das taten nur Leute, die am Rand der Gesellschaft lebten, um ja nicht die anderen zu treffen. Ich sagte es bereits, aber ich möchte es noch einfach nochmal zur Verstärkung wiederholen. Jesus ist da ganz anders. Er wertschätzt die Frau, ungeachtet ihrer sozialen Stellung. Er denkt gut über sie und möchte ihr nahe sein, wie er dir und mir in unserer Bedürftigkeit nahe sein will. Und er zeigt ihr seine Wertschätzung, seine Liebe, und das hat sie dann auch zum Glauben geführt. Ich hatte es ja auch am Anfang erzählt, ich fühlte mich allein und verlassen in der großen Stadt Bern mit viel Gepäck und keine Ahnung, wie ich es irgendwie weitergehen sollte. Aber Jesus kam mir da entgegen. Die zwei geschenkten Fahrkarten sättigten meine Seele mit Liebe und Annahme. Und so gesättigt habe auch ich schon vielen Menschen erzählt und ihnen berichtet, wie ich das empfunden habe, als ein Zeugnis für die Liebe Gottes, für seine Fürsorge. Es hat mich und auch andere näher zu Jesus gebracht. Und ich möchte auch euch einladen, noch ein wenig bei diesem Bild zu bleiben. Allein mit Jesus am Brunnen. Die Jünger sind nicht da. Und du brauchst keinen Tempel, keinen Berg, du brauchst nur Jesus. Du kannst so zu ihm kommen, wie du bist. Was würdest du Jesus fragen? Das lebendige Wasser, das Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, speist sich aus der Beziehung zu Jesus. Und er möchte dir nahe sein und sich dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Wenn du dich abgelehnt fühlst, ja, dann machst du dich zu. Und ich denke manchmal, ja, dass es eine der, ja, so heimtückischsten Waffen des Feindes ist, ja. Über Ablehnung spricht man nicht. Man schämt sich. Und wir dürfen aber damit zu Jesus gehen und uns neu mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge füllen lassen. Bitte ihn und er will dir gerne dieses Wasser geben, von dem du keinen Durst mehr kriegst. Schon damals hat Jesus es seinen Leuten verkündet. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, die äußere Pracht hat gar nichts mehr zu sagen, es muss keine tolle Kirche sein. Die Anbetung geschieht im Geist. Sie ist intim, sie ist viel persönlicher. Und wir dürfen auch unsere Gefühle zeigen. Hier in unserer Gebetsgruppe haben wir das große Glück, dass wir da uns gemeinsam ja nach dieser Anbetung ausstrecken dürfen, die der tiefsten Sehnsucht folgt. Es gibt ja auch dieses Lied, wir beten dich an im Geist und in der Wahrheit. Der gemeinsame Lobpreis führt uns in die Anbetung zu Jesus. Und wir dürfen uns gemeinsam nach dem Wasser ausstrecken und beten. Auch, o Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Ja, Herr, über uns. Und dann warten wir, damit Gottes Geist zu uns sprechen kann. Ja. Das waren so meine Gedanken. Und ich habe so auf dem Herzen, dass wir einfach nochmal bei diesem Bild bleiben, dass wir allein mit Jesus am Brunnen sind. Vielleicht nehmen wir so den einen oder anderen Gedanken, den wir jetzt gerade gehört haben oder der uns im Lobpreis gekommen ist, mit hinein und halten Stille mit Jesus. Vielleicht sprechen wir auch mit ihm und gucken einfach mal, was Jesus uns zu sagen hat. Amen.